Gramozis planlos Fußball zerstört Schalke Aufstiegsträume. Sind 6 Punkte Rückstand noch aufzuholen?
Büskens die dritte. Interimslösung bis zum Saisonende.
Schichtwechsel beim FC Schalke. Gazprom raus, Viva West rein.
Auswärts gegen bereits abgestiegene Ingolstädter. Droht hier die nächste Blamage?
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Matte sein! Hey,
Dinge im Fußball sind nicht beeinflussbar.
Körnerseits von Raul!
Einfach nur noch irre!
Schalke, die Nordkurve und ich.
Und damit herzlich willkommen zurück zur 46. Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Mal wieder nach dem nächsten großen Erdbeben beim glorreichen FC Schalke 04. Trainer raus nach unserem Spiel zu Hause gegen Hansa Rostock. Endstand, irres Spiel, 3-4 am Ende, 4 Gegentore gegen akut abstiegsbedrohte Rostocker. Und das sollte das letzte Spiel von unserem Trainer Dimitrios Gramotzis sein. Und darüber wollen wir jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen quatschen. Wir haben ein vollbepacktes Programm heute. Wir haben noch zusätzlich Gazprom-Sponsoring. Wir haben neue Leute im Trainerteam. Wir müssen das Spiel analysieren und schauen natürlich auch auf Ingolstadt, auf den Rest der Liga, wie es jetzt aussieht. Und was wir glauben, ob wir es noch schaffen können, aufzusteigen. Und das Ganze werde ich jetzt natürlich nicht allein bequatschen, sondern mit dem wunderbaren Felix, der wahrscheinlich genauso wie ich richtig genervt ist.
Ja, ich habe richtig Bock auf die Podcast-Folge heute, weil ich bin endlich mal wieder richtig, also was ist endlich? Eigentlich will ich ja nicht sauer sein, aber ja, man muss jetzt aufpassen wieder, was man sagt, weil jetzt es wurde jetzt wirklich langsam Zeit, dass Dimitrios Gramotzis seinen Posten da räumt. Wir haben es ja schon nach dem Düsseldorf-Spiel, sag ich mal, ihn angezählt. Da wäre wahrscheinlich schon der beste Zeitpunkt dafür gewesen. Jetzt sollte es, ja, das waren jetzt 3 Wochen später, meine ich, sollte es sein. Ich bin bedient nach diesem Spiel, aber die richtige Entscheidung.
Kann man nicht anders sagen, wer gegen Rostock 4 Buden sich fängt, da ist halt alles redundant, kannst du einfach nicht mehr die so weitermachen, als ob alles wie immer ist. Wenn du aufsteigen willst, und das ist ja das klar erklärte Ziel, darfst du solche Spiele nicht verlieren. Ich habe es in der letzten Folge gesagt, ich erwarte 6 Punkte aus den nächsten 2 Spielen. Ja, das hat ja nicht so gut geklappt. Und direkt beim ersten Spiel gegen Hansa.
Leider gar nicht.
Mal mit Nuller rausgegangen und das in der 95. Minute. Aber zum Spiel werden wir später kommen. Wir haben halt einfach aufgrund von Breaking News jetzt erstmal das Trainerthema vor der Brust. Nach dem Spiel, wie gesagt, Gramotzis fliegt und mit ihm auch Co-Trainer hat Dimi, als er Corona hatte, vertreten. Der gute Sven Piepenbrock genauso wie Torwarttrainer Will Kort auch nicht mehr im Team ist. Die drei sind entlassen worden und Mike Büskens übernimmt jetzt in enger Absprache mit Gerald Asamoah und Michael Kreuzer das Traineramt, allerdings betont nur bis zum Saisonende, um danach wieder in die Co-Trainerrolle zu wechseln und dann mit einem neuen Trainer weiterzumachen. Also genau, wir machen genau das, was wir letztes Jahr, als wir quasi abgestiegen waren, nicht gemacht haben. Und holen halt einen Interimstrainer, der halt nicht dann schon mit, ja, nicht schon verbrannt in die nächste Saison geht.
Auf jeden Fall.
Finde ich erstmal gut.
Finde ich auch erstmal gut, wobei ich noch ein Wort. Ich fand Sven Piebrock eigentlich mal sehr sympathisch, muss ich sagen. Also fand ihn auch kompetent, vor allem in der Zeit, als Gramotzis Corona hatte. Schade um ihn eigentlich. Aber wie du es gerade gesagt hast, wir machen es diesmal anders als letztes Mal. ich muss sagen, ich finde es besser, auch wenn es, glaube ich, vielleicht, sag ich mal, den Aufstieg kosten kann, oder was es kosten kann. Ich denke, der Aufstieg ist jetzt eh schon gegessen, sag ich mal, weil 6 Punkte Rückstand sind für mich jetzt nicht mehr aufholbar, weil ich sehe nicht, dass da irgendeine Trendwende kommen wird. Deswegen finde ich es so eigentlich besser, dass du da eine Interimslösung findest. Er wird zwar nicht, also Mike Büskens, glaube ich, wird nicht den Impuls, sag ich mal, da in die Mannschaft nochmal bringen. Vielleicht nochmal eine Emotionalität, bestimmt. Aber diesen spielerischen Impuls, glaube ich, wird er nicht bringen können. Also, ich lasse mich gerne überraschen, aber glaube ich ja nicht, wie es jetzt ein neuer Trainer hätte machen können. Aber, wie du es gerade schon sagtest, besser so, als wenn man jetzt, weiß ich nicht, Daniel Farke war ja im Gespräch, der jetzt vor kurzem in Krasnodar sein Amt niedergelegt hatte aufgrund des Konflikts da zwischen Russland und der Ukraine, war er im Gespräch, hätte man ihn jetzt direkt da, ja sag ich mal, rangenommen, hätten wir den Aufstieg nicht gepackt, der wäre wieder weg gewesen im Sommer und dann hätte dieselbe Scheiße wieder von vorne losgegangen, wäre dieselbe Scheiße wieder von vorne losgegangen oder man hätte ihn noch, sag ich mal, auf der Bank gelassen und dann hätten wir dasselbe Problem jetzt in einem Jahr, denke ich mal, wieder gehabt. Andere Option wäre noch Friedhelm Funkel gewesen, eine Art Feuerwehrmann. Ihn hätte ich mir eigentlich sehr gut vorstellen können, muss ich sagen, weil das wäre eine auch, sag ich mal, Interimslösung gewesen, weil der hätte nie im Leben noch länger als diese Saison gemacht. Ist aber dann auch wieder eine Geldfrage, weil ich meine, die Kassen sind aktuell klamm bei uns.
Ja, und Mike Büskens wird damit sicher nicht so viel verdienen. Wir müssen halt einfach auch noch alte Trainer mitbezahlen. Wir müssen Gramotzes auch noch mitbezahlen jetzt. Dementsprechend ist da sowieso nicht so viel da. Dementsprechend die beste Entscheidung, das so am Ende zu regeln. Mike Büskens ist jetzt bereits zum dritten Mal auf Schalke Trainer nach 2007, 2008 und 2008, 2009, jeweils auch als Interimslösung. Einmal nach dem vollkommen unbegründeten Aus von Mirko Slomka damals und einmal nach dem völlig berechtigten und längst überfälligen Aus von Fred Rütten hat er übernommen und hat jeweils es geschafft, mentalitätsmäßig viel in die Mannschaft reinzukriegen. Ich erinnere mich, das erste Spiel unter Mike Büskens, damals an der Seite von Juri Mölder, Trainer gewesen, war zu Hause gegen Energie Cottbus. Da haben wir 5-0 gewonnen. Kevin Korani hat 4 Buden gemacht damals. Also damals hat Mike uns dann noch von ich glaube, Platz 5 oder Platz 6 noch auf Platz 3 in die Champions League geführt, weil damals musste man Dritter werden, um Champions League zu spielen in der Bundesliga. Also bisher gute Erfahrungen mit Mike Büskens als Hauptübungsleiter. Und ich habe auch so ein bisschen Hoffnung, dass es jetzt mentalitätsmäßig nach vorne geht, aber ich pflichte dir bei, dass ich auch nicht wirklich an den Aufstieg mehr glaube. Ich habe es ja schon in der Winterpause nicht gemacht. Ich habe schon in der Winterpause gesagt, wir werden Vierter, weil Schalke ist zu blöd, historisch gesehen, in so engen Entscheidungen sich durchzusetzen. Aber ich hatte zwischendurch wieder Hoffnung, aber mit 6 Punkten Rückstand auf dem Relegationsplatz muss ich sagen, da spielen die anderen Teams da oben zu attraktiven Fußball, als dass ich denen das zutraue.
Genau, das ist das Ding eigentlich, weil dieser Planlos-Fußball, den wir jetzt wirklich auch in den letzten 3-4 Wochen da regelmäßig auf den Platz gebracht haben, ein Fußball, der so berechenbar war, also unser System war ja, wir haben unsere Außenverteidiger, meistens nur unsere linke Seite mit Tobias Uwejan, die flanken den Ball rein und hoffen, dass Terodde seinen Kopf hinhält. Also das war das Offensivkonzept von uns. Von unserer Abwehrleistung mal, ja, da will ich gar nicht anfangen zu reden. Ich meine, vor allem in den letzten 2 Wochen gegen Karlsruhe und jetzt gegen Ingolstadt, also da gab es ja Auflösungserscheinungen, die habe ich da sonst, weiß nicht, in der Hinrunde nie gesehen. Also in der Hinrunde, fand ich, hatten wir mit einer der stabilsten Abwehren in der Liga und haben wir eigentlich auch qualitativ, bin ich überzeugt von. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist in den letzten 2-3 Wochen, aber das ist auch ein absolut großes Manko aktuell. Und ich weiß nicht, ob Mike Büskens da jetzt, sag ich mal, die große taktische Revolution da anstrebt oder ob er einfach so weiterspielen lässt. Ich hoffe, er lässt einfach mal vielleicht den kreativen Leuten wie jetzt im Salazar einfach mal mehr Freiraum vielleicht, gibt ihm mehr, der soll einfach mal sagen, mach mal irgendwas so, weil lass die Fußball spielen, einfach, weil die waren so eingeschlossen
in einfach Spaß wirklich, haben sollen einfach Spaß die. Sollen haben. Einfach Spaß haben.
Den Aufstieg, muss ich sagen, muss man vielleicht nach außen hin, müssen das die Verantwortlichen um Peter Knebel und so, werden die wahrscheinlich, sagen sie ja auch noch selber, ist deren Ziel noch immer, aber intern muss man einfach mal der Realität ins Auge gucken und denen sagen, ja, lass da einfach nur noch gute Spiele dahin bolzen jetzt. Und lass uns Spaß am Fußballspielen haben und dann wird es wahrscheinlich, gucken, was passiert und vielleicht wird es dann wieder was mit dem Gewinnen. Weil so eingeengt wie diese Mannschaft, sag ich mal, die so ein unfassbar großes Potenzial hat. Ich finde, die gehört zu den Top 3 Mannschaften eigentlich in der Liga. Wir haben mit dem besten Kader.
Auf jeden Fall.
Der aufsteigen muss. Und lass die Fußball spielen und zwing die nicht in so ein System rein, wo wir nur über die Außen kommen. Und klar, ein Terodde, der muss gefüttert werden, den kannst du auch anders füttern. Da muss auch mal ein Salazar, da geht auch mehr durch die Mitte, gibt ein Salazar vielleicht noch Drexler wieder mal mehr Freiraum und zwing die nicht in dieses System, dass immer alles nur über Außen gehen muss, weil das hat diesem Spiel, vor allem jetzt in der Rückrunde, einfach nicht mehr gut getan und in der Rückrunde, es haben alle gesehen, wie wir Fußball spielen. Jeder konnte sich so easy auf unser Spiel einstellen und so offensiv, sag ich mal, so limitieren. Das muss sich schlagartig eigentlich ändern, weil auch Ingolstadt traue ich zu, dass sie uns so das Genick brechen können, wenn wir so weiterspielen.
Ja, leider ist das so. Man hat es ja auch einfach massiv im Spiel gegen Rostock jetzt gesehen. Und ich würde sagen, das ist dann auch der richtige Zeitpunkt, um jetzt gleich mal zum Spiel gegen Hansa Rostock zu kommen, oder?
Ja, genau. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt erstmal mit der Aufstellung. Da gab es nämlich ein paar Wechsel, teilweise verletzungsbedingt, teilweise ja leistungs- und systemtechnisch vom letzten Spiel. Da haben wir einmal im Tor, klar, Martin Freise, ne, noch immer trotz ein paar Unsicherheiten in den letzten Wochen, noch immer gesetzt. Innenverteidigung bilden wieder ja, der Japaner Koi Takura, Salif Sané und Kaminski. Sané, den wir letztes Mal gegen Karlsruhe schon dick angezählt hatten, sollte auch diesmal wieder ja, nicht sein bestes Spiel abliefern. Rechts auf der Seite, Matrijani hat sich wohl in den letzten 10 Minuten gegen Karlsruhe für die Startelf qualifiziert und jetzt in der Trainingswoche anscheinend gute Trainingsleistung gebracht. Da Chulinov ja gegen Karlsruhe, wo er rechts gespielt hat, komplett versagt hat, würde ich sagen, und er vorne, sag ich mal, sein Glück eher versuchen sollte. Ja, und dann große Überraschung, zum ersten Mal diese Saison sage ich nicht, dass links unser Lieblingsholländer Thomas Uwean spielt, sondern Kerem Calhanoglu. Uwean bekommt, ja, ist angeschlagen, bekommt, denke ich, mal endlich eine kleine Pause. Und also wenn der sich verletzt, lieber da Vorsicht, besser Vorsicht als Nachsicht bei Thomas Uwean, der ist zu immens wichtig für uns. Und ich sag mal so, als Trainer, da muss man auch mal zu den Schutz, da kann man auch denken, dass ein Uwean in einem Spiel gegen Rostock jetzt nicht das Spiel entscheiden müsste. Aber naja, wir sollen eines anderen belehrt werden. Dann haben wir in der Zentrale, haben wir diesmal nur zwei Leute anstatt drei, denn wir spielen diesmal mit drei Stürmern. In der Zentrale spielen Salazar und Flick. Heißt also, Idrissi und Mikhailov sind aus dem Team rausgeflogen, rausgerückt, haben auch gegen Karlsruhe, sag ich mal, nicht ihr bestes Spiel abgeliefert, ging auch ordentlich nach hinten los, deswegen richtige Entscheidung, auch da jetzt auch wieder Salazar spielen zu lassen, den sich ja viele Fans, sag ich mal, schon seit 2 Wochen gewünscht hatten wieder und sich auch die meisten gefragt haben, warum er irgendwie nie spielt von Anfang an. Diesmal hat er wieder von Anfang an gespielt, und vorne in der Spitze, auf der linken Seite Marius Bülter, rechts Chulinov und ja, vorne drin dann auch mit Kapitänsbinde Simon Terodde.
Und mit dieser Aufstellung dann rein in ein Spiel, was eigentlich ja, gewonnen werden muss, aber nicht wirklich von vornherein man das unbedingt gemerkt hat, fand ich. Also wir haben ein sehr, sehr langweilige erste Viertelstunde erlebt, wenig los, mal kleinere Offensivakzente, Bülter, der mal irgendwo Chulinov vorne sucht, aber auch nichts, nicht wirklich in irgendeiner Weise große Gefahr ausstrahlt. Nach 20 Minuten dann der erste nennenswerte Abschluss der Rostocker mal, 20 Meter Volleyabnahme, von Breyer, aber auch keine größere Gefahr. Und ja, nach 25 Minuten dann, ohne dass wir eine einzige nennenswerte Torchance hatten, ja, schlägt es dann auf der ganz falschen Seite ein. Wir haben die größeren Spielanteile, sind im Angriff und ja, laufen in Konter. und Duljevic auf Breyer, der schickt Ingolsen und ja, der taucht alleine vor Freisel auf. Matriciani zu langsam, Kaminski zu langsam. Alle eigentlich zu langsam hinten drin und ja, nach 25 Minuten 0-1 Rückstand. Ja, wer sich so auskontern lässt.
Ja, und das noch zu Hause, ne?
Ist einfach ganz im eigenen Stadion so ausgekontert zu werden, ist wirklich ganz peinlich, vor allen Dingen gegen Hansa Rostock. Wenn du dich so auskontern lässt, ist halt einfach nicht Erstligareif.
Ja, 100 Pro, das sollte auch auf jeden Fall sich dann, sag ich mal, weiterziehen, diese, so ein Szenario, dass wir immer lange Bälle kassieren, sag ich mal, wir sind im Angriff, wir rücken viel zu sehr auf, diese Fünferkette hat in dieser Konstellation absolut, vor allem über die rechte Seite auch mit Matriciani, absolut nicht funktioniert. Kaminski, Matriciani, was du gesagt hast, sind viel zu langsam, ich weiß nicht, warum man dann so weit aufrücken muss, klar will man, sag ich mal, dominanten Fußball da vorne dann um den gegnerischen 16er spielen, aber da muss nicht der, da muss nicht die halbe Innenverteidigung mit nach vorne rücken und dann reicht halt dieser eine Ball. Und ich meine, die Rostocker, die haben keine langsamen da vorne, ne? Also Ingelsen, der hat den Matriciani, weiß ich nicht, auf 100 Meter nimmt der dem halt 20 ab, gefühlt. Und das funktioniert einfach so nicht und darauf muss halt vorbereitet sein. Und ja, es war einfach dann wirklich peinlich, dass man das sich so mit ansehen muss, dass Schalke im eigenen Stadion wirklich so naiv, kann man es eigentlich nennen, naiv nach vorne spielt und dann auch nicht die gesamte Mannschaft mit nach hinten rückt. Trotzdem muss man sagen, dass nach diesem Gegentor, sag ich mal, eine Reaktion von uns kam. Wir wollten nach vorne spielen, wollten die direkte Antwort suchen. 30. Minute erstmal, Bülter nach einer Çalhanoğlu-Flanke, knapp am langen Eck vorbei. Und dann, keine 3 Minuten später, schlägt es dann doch ein, Simon Terodde wieder über Çalhanoğlu, der flankt den Ball rein. Und Bülter verlängert noch mit dem Kopf und ja, Terodde, halber Flugkopfball, nickt den Ball ein, es steht 1-1. Und ja, da dachte man noch so, vielleicht war das in der 25. Minute das Gegentor doch nur ein Ausrutscher.
Das stimmt, das war so die Phase, wo wir dann auch einfach ein bisschen besser geworden sind. Çalhanoğlu wirklich, dafür, dass er der erste Startelf-Einsatz für uns war, richtig gute Leistung. Guter und würdiger Uwean-Ersatz, da direkt mal mit einer Torvorlage, direkt mal ein Scorerpunkt. Die Flanken sind immer gefährlich gewesen. Felix hat es ja gerade schon gesagt, auch die Bülter-Chance kam über seine Seite und auch in den nächsten Minuten weitere Chancen. Çurlinov in der 37. mit dem Abschluss, Çalhanoğlu mit in der 40. nochmal mit einem richtig guten Abschluss, starke Parade von Rostocks Torhüter Kolke, aber wie das ist, wenn man im Angriff ist, läuft man in Konter und das nur 15 Minuten nach dem 0-1 läuft Schalke in den nächsten Konter, 40. Minute, Ingelsen nimmt den Ball, spielt auf Verhoog und ja, der kann wieder alleine vor Freisel auftauchen. Und wieder überlegt, aus 14 Metern ins linke Eck abschließen. 2-1, die erneute Führung für Rostock, eine Kopie des 0-1. Ja,
100 Pro. Man lässt Ingelsen, der mit einer der schnellsten Spieler da vorne ist, wieder zu viel Platz. Der kann einen guten Ball in die Tiefe spielen, wo Sané und Kaminski wirklich, also wieder stellungsspieltechnisch, komplett versagen. Also die wissen gar nicht, wo vorne und hinten ist. Also ich finde, in der Wiederholung sieht man das auch gut bei Sané. Der weiß gar nicht, wo ihm der Kopf steht. Ja, dann steht Verhoog halt frei vor Freisel. Freisel, weiß ich nicht, kann da vielleicht die Situation schon ahnen, könnte rauskommen, energischer rauskommen, den Winkelspitzer da machen. Ja, aber nicht so einen kranken Vorwurf an ihn, das ist ein komplettes Abwehrversagen da gewesen. Und ich meine, Verhoog, den muss man halt auch auf dem Zettel haben, ne? Das ist jetzt auch kein schlechten da vorne, den die da haben. Auch ein gefährlicher Zweitliga-Torschütze und ja, macht den dann auch eiskalt. Aber genauso eiskalt sind wir dann auch wieder zurückgekommen, ne? 43. Minute, wieder Çalhanoğlu.
Kopie des 1-1.
Genau, Kopie des 1-1. Ja, Çalhanoğlu Flanke, Terodde Tor. Und wieder mit dem Kopf. Ja, der hält uns da so ein bisschen im Spiel die ganze Zeit.
Immerhin konnten wir dadurch deshalb dann nämlich mit dem Unentschieden die Pause gehen, auch wenn wir wirklich, also die erste Halbzeit war meiner Meinung nach eine absolute Katastrophe aus unserer Sicht. Für den neutralen Beobachter sicherlich sehr interessant anzuschauen. Mit 4 Toren kurz vor der Halbzeit musste Chao dann den verletzten Sané ersetzen. Sané, der sich wie zum 17. Mal, seitdem er auf Schalke spielt, mal wieder verletzt hat. Verlässt mit bandagiertem Oberschenkel den Platz. Für ihn kommt Malik Chau rein. Ja, der führt sich direkt mal mit einem robusten Einsatz ein. Schiedsrichter Cortus lässt die gelbe Karte nochmal so gerade eben stecken und dann geht's mit einem 2:2 in die Pause. Ja, und ich muss sagen, ich habe da erwartet, dass sich da ganz, ganz viel ändert in der zweiten Halbzeit. Aber ich wurde leider nicht überzeugt von meinem Verein. Ja,
leider nicht. Diesmal gab es keine Wechsel, nicht so wie gegen Karlsruhe, wo das ganze Mittelfeld einmal getauscht wurde, was da auch zwar zum Schlechteren geführt hat, aber es gab zumindest mal eine Reaktion. Ja, unsere Reaktion sah so aus, dass wir weiter im planlos Fußball gespielt haben. Es ging natürlich nur über außen, nichts durch die Mitte. Es kam mal eine Flanke von Chodinov, es kam mal wieder eine Flanke von Çalhanoğlu. Aber die meisten Flanken, da muss man auch sagen, auch wenn Flanken von Çalhanoğlu diesmal sehr gut auf Terodde, sag ich mal, gezielt waren, war das meiste, ist da irgendwie durch den 16er geflogen, teilweise ins Tor aus, Torwart konnte Bogenlampen abfangen. Es war so schlecht, wirklich von vorne bis hinten, dieses einzige Offensivkonzept, was wir hatten, irgendwie aus dem Halbfeld mal so einen Chipball nach vorne zu flanken und gucken, ob da irgendeiner seinen Kopf reinhält oder Terodde den Ball festmachen kann und sich nur darauf zu verlassen. Ne? Das ist so unflexibel und so schlecht, wirklich, damit kannst du einfach nicht erwarten, dass man aufsteigt. Wenn man sich dann Bremen, Hamburg, Pauli anguckt, die wirklich Kombinationsfußball vom Allerfeinsten teilweise spielen und da auch nicht nur ein Mann die Tore macht, sondern, weiß ich nicht, Bremen hat die zwei Leute vorne, Pauli hat mit Kire und Burgstaller zwei absolut kranke Goalgetter da vorne und wir haben halt aktuell wirklich nur Terodde, der halt nur seinen Kopf dann reinhalten kann. Dann macht er zwar klasse und alles, auch ohne dem weiß ich nicht, wo wir stehen. Ich glaube, da hätten wir, wo gesagt, hätten wir 11 Punkte weniger oder so und würden irgendwie, ja, um den Klassenerhalt kämpfen. Aber das darf doch nicht unser Anspruch sein, wenn wir einen Salazar auf dem Platz haben, einen Bülter, einen Chorlinov, die alle hochtechnisch begabt sind, Tempo reinbringen könnten. Wie kann das dann sein?
Darf nicht sein. Also, unser Spiel ist so unglaublich einseitig, es passiert halt immer das Gleiche. Es reicht halt, 20 Minuten Schalke-Spiel zu gucken, um alles, sowohl offensiv als auch defensiv, komplett zu entschlüsseln. Da braucht man keinen Trainerfuchs für sein, ja, um zu wissen, was da was gleich passiert.
Es gibt auch keine Überraschungsmomente von uns. Es gibt nein, gar nicht mal irgendwie, dass sich da einer mal ein Herz fasst oder ein Salazar, der mal irgendwo aus der zweiten Reihe abzieht oder so, mal irgendwie einen Gegner austanzt. Ein unvorhersehbarer Doppelpass oder so. Alter, jeder Laufweg von uns steht in der Zeitung über außen. Das sind so Anfängerlaufwege, die lernt man in der C-Jugend, lernst du die. So, dass man als Außenverteidiger den irgendwie überläuft oder so. Das steht alles in der Zeitung und Rostock konnte sich so gut drauf einstellen und deswegen kamen dann halt so Billo-Flanken daraus. Und wenn Rostock da mal gepennt hat, was halt bei ihrer Qualität, die sie halt haben, die Rostocker, die halt relativ niedrig ist, mal öfters der Fall ist, dann kommt es mal vor, dass ein Terodde dann einnickt. Aber das wird doch nicht gegen Bremen, Darmstadt und Co. funktionieren.
Auf keinen Fall. Also, wenn die das da vernünftig verteidigen, auch ein... die haben ja auch ganz andere Defensivspieler als Rostock. Okay, Rostocker Timo Becker, bester Mann, aber ansonsten ist Rostocks Abwehr jetzt nicht dafür irgendwie prominent besonders gut zu verteidigen. Und das sieht halt bei Mannschaften wie Bremen und Darmstadt oder Hamburg, Pauli, einfach anders aus. Und ja, da sieht's dann düster aus. Bei uns ist leider die Abwehr nicht so gut. Hat man dann auch in Halbzeit 2 recht schnell gemerkt. Wir haben die ersten 10 Minuten wieder komplett, ja, alle Spielanteile auf unserer Seite, machen das Spiel. Und Rostock bekommt 20 Meter vor unserem Tor entfernt einen Einwurf. Keine hochgefährliche Situation. Malone wirft den Ball lang in Strafraum. Itakura klärt nicht ausreichend. Ja, der Ball kullert am zweiten Pfosten zu Breyer. Der nimmt den Ball Volley. Ja, Çalhanoğlu fällt unglücklich ab, kann aber nichts für. Deswegen ist einer, der mal einen Fuß vorhält. Ball schlägt ein, 3:2 Rostock. Und das, obwohl am Ende 3 Rostocker gegen 7 Schalker im eigenen Strafraum stehen. Kann nicht sein, dass der Ball da hinten durchkommt und vor allem, dass der Breyer so viel Zeit hat, da hinten noch in Ruhe auszuholen.
Ja,
Drittes Tor für Rostock, dritter Rückstand für Schalke.
Ja, da muss man einfach wirklich bissiger sein, näher am Mann sein. Das ist einfach so schläfriges Abwehrverhalten. Gramotzes hat dann in der Folge reagiert und brachte Pieringer für Matrijani und Drexler für Salazar.
Ja, auch schwach der Salazar.
Ja, Salazar war echt nicht gut dieses Mal. Wie gesagt, wenige Momente, die er mal hatte, irgendwie, wo er mal irgendwie seinen schnellen Antritt irgendwie zeigen konnte oder seine Dribbelstärke. Aber auch, wie gesagt, weil er einfach in diesem System, was Gramotzes aktuell dann gespielt hat, einfach nicht so gut funktioniert hat. Was mir auch ein bisschen gestört hat, muss ich sagen, Pieringer für Matrijani. Dadurch wurde nämlich Chudinov nach hinten gezogen, um weiterhin die Fünferkette aufrechtzuerhalten. Auch ein weiteres Beispiel an unserer taktischen Unflexibilität. Warum spielt man dann nicht, wir legen hinten gegen Rostock, die sind 16. Wieso spielt man dann nicht Viererkette und packt dann noch einen Stürmer vorne rein, dann spielst du mit vier Leuten halt vorne und packst den Schau dann auf die Rechtsverteidigerposition. Das kann der auch spielen, eigentlich. Und dann den Schulinov da wieder nach hinten zu ziehen, der gegen Karlsruhe ein katastrophales Spiel da hinten geleistet hat, ist für mich einfach unverständlich und weiß nicht, ob das Angst ist vor dem Risiko, was man dadurch vielleicht noch mehr gehen will, dass man...
Ja, aber Gramotzes hat noch nie Viererkette gespielt, noch nie in seiner gesamten Trainerlaufbahn.
Warum ist das so?
Ja, das ist scheiße. Ist das so? Scheiße
ist dadurch das. Weiß doch jeder, okay, die werden... Du hast ja dann, wenn du Fünferkette hinten spielst, hast du doch nur begrenzte Möglichkeiten da vorne. Dann hast du ja nur noch fünf Leute, die du da vorne platzieren kannst. Wie ist dann, sag ich mal, nochmal eine andere Sache, aber es ist halt so ein... Ja, so eindeutig einfach, was passiert und... Das stört mich einfach und das nervt mich auch richtig, dass da wirklich nicht mal so irgendwie im Stadion, da denkst du dir dann immer so, ja, okay, jetzt kann der ja vielleicht rechts spielen, dann geht der nach vorne, dies und das, aber es ist so wie immer und das ist schlimm, dass es so wie immer ist.
Ja, das ist, wenn man vor dem Fernseher oder im Stadion mehr Ideen hat einfach als der Trainer an der Seitenlinie, dann wird es einfach dünn. Die Luft für den Trainer wird dünn und dann, ja, am Ende logischerweise auch zu dünn, wie man ja gemerkt hat. Und das war einfach mal wieder ganz, ganz viel Blödsinn da, was uns taktisch angeht. Aber natürlich haben wir trotzdem die individuellen Spieler, um ja weiterhin noch nach vorne zu spielen, mussten wir ja auch. Aber es hat wirklich bis eine Viertelstunde vor Ende gedauert, bis wir zu guten Chancen kamen. 74. Chance, Terodde. Kolke hält 75. Terodde köpft knapp vorbei. Auch in der Folge weiterhin ja Handball quasi um Rostocker Strafraum und in der 83. Minute wurden wir dann so ein bisschen erlöst. Kaminski, der sich dann mal ein bisschen offensiver eingeschaltet hat, wird links frei kombiniert, bringt die Flanke, Kopfball, Simon Terodde, Unterkante der Latte, springt der Ball hinter die Linie. 3-3 und ja, zu dem Zeitpunkt war doch klar, ja gut, wir haben jetzt noch 7 Minuten plus, sagen wir mal 3-4 Minuten Nachspielzeit. Da muss noch was gehen, weil wir brauchen hier 3 Punkte, mit dem 3-3 kommen wir nicht weiter. Und deshalb hieß es, alle mal nach vorne, aber richtig zwingend wurde das Ganze nicht. Es kam dann noch Idrissi für Flick und Marius Lode für Çalhanoğlu, einfach um vorne noch einen drin zu haben, der nochmal kopfballstärker ist als ein Çalhanoğlu. Ja, aber hat auch null Akzente gesetzt, kam fast gar nichts mehr. Das waren aber nochmal die Wechsel, die nochmal irgendwas bewirken sollten. Aber bis zur Nachspielzeit kamen da keine klaren Torchancen mehr zustande von Schalke.
Ja, da war wirklich nichts. Also wir hatten irgendwie auch 26-10 Torschüsse. Also von diesen 26 Torschüssen, die wir hatten, waren, glaube ich, locker mal 10 von Terodde. Ganz bestimmt 10. Also... Der war da echt unsere Lebensversicherung in dem Spiel. Und auch wenn man jetzt rückblickend, also mit jetzt 19 Treffern, ohne den würden wir nicht da stehen, wo wir gerade sind. Auch ein weiteres Problem dieser Unflexibilität, die wir da haben. Aber naja, es sollte noch schlimmer kommen. In der ersten Minute der Nachspielzeit entdeckt ja erstmal der Schiri Cortus erstmal seine gelbe Karte wieder. Hat für mich, hätte Chao teilweise sogar vom Platz fliegen müssen. Also der hatte da ordentlich zugelangt teilweise, aber naja, Ryan Malone kriegt die erste und einzige gelbe Karte des Spiels. Und dann dachte man so, okay, das wird jetzt hier 3-3 ausgehen, 4 Minuten waren angezeigt. Es war eigentlich, ja, wie du gerade schon sagtest, ein bisschen Handball um den Rostocker Strafraum, aber wir waren halt, also mit dieser Unkreativität, die wir halt haben, dachte ich mir halt auch, da wird ja nichts passieren. Und seit wann sind wir bekannt für Last-Minute-Treffer? Also die
Hannover! Ja. Hannover auswärts.
Hannover auswärts. Stimmt, hast recht, aber das waren noch andere Zeiten, das war nur die Hinrunde, muss man ja auch sagen.
Ja.
Naja, und dann Bülter dribbelt sich in der, ja, fünfte Minute, Nachspielzeit schon angebrochen, dribbelt sich ein bisschen fester an der Strafraumkante. Auf dem Fernsehbildschirm auch klar gesehen, es müsste eigentlich Ecke geben. Kortus hat aber leider auf Abschluss entschieden und dieser, ja, sollte nochmal ganz verheerend werden, denn ja, durch ein paar ja, Bogenlampen im Mittelfeld ist irgendwie der Ball dann auf außen gekommen und wie schon beim 1:0 und beim 2:1 konnte Rostock wieder kontern.
Richtig. Und dieser Konter endet dann damit, dass Ciao ja wirklich nur neben dem Nils Fröhling herläuft, nicht wirklich eingreift, nicht die Flanke verhindert. Ja, ja, und dann Nils Fröhling kann einschieben, der Ball wird quergelegt, schiebt ein, 95. Minute im Rostocker Gäste-Fanblock, brechen alle Dämme, Rostock schaufelt sich unfrei, 4:3, Knockout. Ja, und das war auch der Schlussakkord des Spiels. Das Spiel wurde nochmal neu angepfiffen, aber viel kam nicht mehr. Und dann war dieses ganze furchtbare Spiel vorbei, was mich ganz, ganz viele Nerven gekostet hat. Schalke verliert trotz dreier Tore von Terodde 3:4 gegen Hansa Rostock. Und ich war sehr, sehr, sehr sauer und bin es immer noch. Obwohl wir jetzt am Dienstag aufnehmen, heute mal wieder einen Tag. Wir sind die letzten Wochen immer ein bisschen in Verzug. Wir nehmen heute Dienstag auf, einfach weil wir ja dann schon wissen, wer Trainer ist. Weil wussten wir gestern noch nicht, war noch keine Meldung raus. Dann können wir wenigstens da irgendwas zu sagen. Deshalb heute mal einen Tag später, wir sind bald wieder pünktlicher. Aber immer noch am Dienstag bin ich immer noch genauso sauer wie am Samstag, Nachmittag.
Same. Also ich bin auch dick bedient, würde ich sagen. Ich finde es halt so heftig an diesem Spielverlauf einfach, dass dieses Spiel hat uns, glaube ich, jetzt der Mannschaft, sag ich mal, jegliche Selbstbewusstsein genommen. Hat uns komplett gebrochen. Aber andererseits finde ich so heftig, hätten wir das Ding geholt, glaube ich, also hätten wir 4:3 gewonnen, hätte das echt ein Turning Point sein können, in was das Thema Aufstieg angeht. Ja, da wir aber immer gerne Pech haben, ist es jetzt andersrum und wir müssen uns mit der Situation abfinden. Und es ist jetzt wirklich halt, sag ich mal, das Ende von jeglichen Aufstiegsträumen, wie ich finde, weil mit so einer Leistung, und ich sehe nicht, dass
da muss ganz viel passieren.
Ich sehe eine Leistungsexplosion, auch wenn wir jetzt, sag ich mal, sozusagen, also ich traue es mir ja gar nicht zu sagen, aber ich meine, es sind Aufbaugegner eigentlich jetzt. Ich meine, wir spielen nur gegen Mannschaften jetzt aus der unteren Tabellenhälfte. Es kommt jetzt Ingolstadt, dann kommt Hannover, dann ist
erstmal
Länderspielpause, dann ist Dresden. Also es sind alles eigentlich jetzt.
Und dann kommen Heidenheim und Darmstadt.
Und dann wird's ernst. Aber sorry, es sind drei Spiele, wo du dir Selbstvertrauen anballern könntest.
Ja, hätte man gegen Rostock auch machen können. Ich habe ja 6 Punkte gefordert. Hat ja nicht geklappt.
Das so wird das halt nichts. Und ich meine, kommen wir mal zum Held und Depp des Tages. Held ist eindeutig für mich. Simon Terodde.
Ja, natürlich.
Aber
nochmal extra Lob an Kerim Calhanoglu. Genau. Erster Einsatz. Der kann sich wirklich aus jeder Wut auf die Mannschaft hier rausnehmen. Der kann für die Niederlage und für das furchtbare Spiel neben Terodde
am wenigsten. Guter Uwe-Ersatz auf jeden Fall. Schade eigentlich, dass er nicht irgendwie rechts auch verteidigen könnte, weil rechts haben wir ja irgendwie komplettes Problem.
Probleme.
Also, das wird auch, glaube ich, nichts mehr in dieser Saison, dass unsere rechte Seite mal funktionieren wird. Leider. Aber naja, Depp des Tages, ich bin ganz ehrlich, Ich habe so viele Kandidaten. Ne? Ich fand so viele so schlecht, ne? Also.
Ja, also ich will mich da auch gar nicht festlegen. Wir haben Kaminski, wir haben Ciao, der eine Katastrophen zweite Halbzeit gespielt. Ich habe mich gefragt, ja, warum spielt denn immer Sané und nicht Ciao? Nach der zweiten Halbzeit wusste ich das. Also wie der beim 3-4 verteidigt hat, da habe ich richtig
Puls. Der muss einfach die Sense aus. In der fünften Minute nach der Nachspielzeit. Da musst du einfach mal den umflexen. Also.
Ja, Salazar auch Katastrophe, gar keine Impulse, Chance wieder nicht genutzt. Schurlinov auch nicht gut. Matriciani fange ich erst gar nicht drüber an. Das hat selbst Dimi nach dem Spiel gesagt. Rechte Seite war eine Katastrophe. Ja, gut. Ja, und der Rest war auch nix. Bülter auch furchtbar schwach, fand ich. Außer Tirodon und Çalhanoğlu und Freisel, den ich da nicht mit reinnehmen will. Und vielleicht einem Itakura, der noch am besten dahin verteidigt hat, waren die alle furchtbar, kannst alle als Deppen werten. Aber ich würde einfach, ja, nochmal als letztes, als Schlussakkord Dimi als Deppen des Tages nehmen, weil, also taktisch so unflexibel zu spielen gegen Rostock darf nicht passieren, dann so wenige Ideen auch in den letzten 20 Minuten zu haben. Ja, kann einfach nicht sein, und also, dementsprechend nochmal, jetzt wo lass uns nochmal den letzten Deppen, den bekommt er nochmal.
Ja, sehe ich ähnlich. Also wer wirklich mit so einem Kader, der dir so viel gibt eigentlich oder so viele Möglichkeiten dir offenbart, attraktiven Fußball eigentlich zu spielen oder effektiven Fußball, wer damit so fahrlässig umgeht und wirklich in diesem Spiel sind ja alle Probleme, die wir haben, deutlich geworden. Also bei den Gegentoren, die wir kassiert haben, was hinten falsch läuft und auch was vorne falsch läuft. Und auch wenn wir 3 Buden gemacht haben, es läuft für mich auch falsch, wenn Terodde 3 Buden macht und Terodde der Einzige ist, der mal aufs Tor schießt. Also das kann es ja nicht sein. Und wie gesagt, das Spiel hat alles deutlich gemacht und für mich oder dann auch im Endeffekt für die Verantwortlichen wirklich da den Todesstoß für Dimi dann gesetzt. Wurde entlassen und weiß ich nicht. Ich glaube leider, dass es zu spät war, dass man ihn jetzt erst gegen Rostock.
Aber wir haben ja häufiger den Trainer schon angezählt. Ist ja jetzt nicht so, dass wir aber schon
öfter. Ja, aber es war immer so ein Anziehen, fand ich so, wo man so dachte, ja, gib ihm noch eine Chance und so. Aber das jetzt sieht man halt, das darfst du eigentlich nicht machen. Nicht in der zweiten Liga, wo du halt wirklich da mal an einem Spieltag wirklich so rausgekegelt werden kannst. Und gegen Düsseldorf hätte es eigentlich passieren müssen. Spätestens, wahrscheinlich.
Ja. Also, wie gesagt, die anderen haben auch nicht wirklich für uns gespielt. Das lief alles wieder mal semi-mäßig und dementsprechend sieht es jetzt ganz, ganz mau aus. Kann man nicht anders sagen. Die Liga entzerrt sich oben ein bisschen. Ich glaube allerdings, dass das nochmal spannend wird. Ich bezweifle aber, dass wir da so wahnsinnig viele Aktien noch in diesem Aufstiegskampf drin haben. Ich wollte ganz gerne, wenn wir die Chance haben, aufzusteigen, auswärts nach Nürnberg fahren, aber ehrlich gesagt sehe ich das nicht, dass wir da noch eine Chance haben.
Sehe ich eher die Nürnberger
aufsteigen. Bei unseren Freunden sehe ich eher die Nürnberger aufsteigen, dann können wir mit den Nürnbergern zusammen feiern. Ja, zusammen wollen wir eigentlich aufsteigen, aber
wir verkacken es ja.
Wir verkacken es. Hätte vor der Saison auch keiner gedacht, dass Nürnberg am Ende vor Schalke steht, aber naja, wir lassen uns überraschen, vielleicht gibt es jetzt ja den großen Mike Büskens Trainereffekt. Und es ändert sich alles. Allerdings noch nicht nächste Woche, weil pünktlich zur Verkündung des neuen Trainers ist der Corona-Test bei Mike Büskens positiv. Er ist asymptomatisch, aber ja, befindet sich trotzdem in häuslicher Quarantäne. Das Training wird vorerst jetzt von Michael Kreuzer geleitet, sofern der nicht auch noch Corona kriegt. Und dann hoffen wir mal, dass Mike Büskens zum Sonntagsspiel gegen Ingolstadt wieder da ist und wieder fit ist. Wir lassen uns überraschen. Aber ja, solange dann halt Michael Kreuzer, mal sehen, was da jetzt so passiert. Wir haben übrigens auch noch einen neuen Torwarttrainer, der in Wahrheit gar nicht so neu ist. Der gute Simon Hensler, bereits zwischen 2015 und 2021, also stolze 6 Jahre Torwarttrainer gewesen. Im Zuge des Tages, wo alle geflogen sind auf Schalke gefühlt, letztes Jahr im Januar, haben wir den entlassen. Und ja, dann Will Kort geholt, der ist jetzt aber allerdings wieder weg und Simon Hensler wieder eingesetzt als Torwarttrainer. Die Sportbild macht daraus wieder, dass jetzt wohl bald wieder Ralf Fährmann anstatt Freisel will. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht auch noch mit einer Torwartdiskussion anfangen.
Ja, das wäre nicht so.
Aber
es wird mich nicht wundern, ne? Aber man muss auch.
Es wird mich nicht wundern.
Musst du Simon Hensler auch sagen, der ist jetzt auch nur wieder da, weil der halt noch immer auf unserer Gehaltsliste stand, ne? Also vom letzten Jahr doch.
Alter. Ja, Ja.
Lassen wir mal so, so nebenbei
stehen. Lassen wir mal so stehen. Ne? Ja. So nebenbei stehen. Ja, aber bevor wir irgendwie zu weiteren Dingen um Schalke kommen, wollen wir nochmal einen Blick auf die Liga werfen. Auch an diesem Wochenende, warum wir, wie die ganze Zeit schon angekündigt, jetzt ja, mit so schlechten Chancen auf den Aufstieg dastehen. Und das alles in unserer wunderbaren Kategorie, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Angefangen mit einem mehr als actionreichen Freitagabend. Darmstadt gegen Heidenheim, das Duell, was für uns besonders interessant war. Heidenheim knapp hinter uns, Darmstadt obendrin. Und ja, es war ein Spiel, was nicht immer auf überragendem Niveau war, aber am Ende sehr viel Dramatik hatte. Heidenheim geht 2-0 in Führung, führt zur Halbzeit 1-0. In der 61. gelingt noch das 2-0. Allerdings steckt Darmstadt am Böllenfalltor nicht auf und dreht innerhalb von nur 6 Minuten das Spiel. Seidel, Tietz und Skarke treffen in den Minuten 77, 81 und 83 und dreht dieses 0-2 in einen 3-2-Sieg um. Ja, ganz bitter für Heidenheim, die ja jetzt auch mehr oder weniger raus sind. Auch 8 Punkte Rückstand schon auf dem Relegationsplatz. Darmstadt kann sich weiter oben festsetzen, jetzt mit 47 Punkten auf Platz 2. Und ja, auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz schon 5 Punkte Vorsprung hat.
Ja, und du hast gerade gesagt, actionreicher Freitagabend. Ich glaube auch, dass es sogar der Spieltag ist jetzt mit den meisten Toren wieder. Also wir hatten ja irgendwie vor 3 oder 4 Wochen mal einen, wo so richtig dicke viele Tore gefallen sind. Aber diesmal, glaube ich, sind es mehr. Und kommen wir zum nächsten Freitag und sehr torreichen Freitagabendspiel. Kiel gegen Paderborn, Mittelfeldduell. Paderborn jetzt auf Platz 8, Kiel auf Platz 11, Endstand 3-4 für Paderborn, auch wirklich Auf- und Abspiel, ultra viele Torchancen, aber Paderborn macht die Dinger, nach 19 Minuten steht schon 1-0, Fiete Arp kann dann, ja, sag ich mal, die Kieler Antwort geben und schiebt nach 4 Minuten dann zum 1-1 ein, doch dann, ja, Sturmlauf von Paderborn in der zweiten Hälfte, die knallen innerhalb von 20 Minuten den Störchen drei Hütten rein. Kiel ja, reißt sich dann aber nochmal zusammen und kann in den letzten 10 Minuten nochmal 2 Hütten machen. Haben dann noch 3 Minuten Zeit. Da kam aber dann nicht mehr viel. Paderborn hätte eher sogar noch das 5-3 machen können als Kiel das 4-4. Ja, Paderborn mit einem wichtigen Dreier, sag ich mal, um da nicht vielleicht noch unten reinzurutschen, aber die spielen auch nicht mehr oben mit. Also da wird sich an deren Tabellensituation auch nicht mehr viel ändern. Wahrscheinlich werden wir mit denen bald Tabellennachbarn sein.
Könnte tatsächlich passieren. Aktueller Tabellennachbar von Paderborn ist der KSC, unser Gegner aus der letzten Woche, die wieder gegen einen Aufstiegsaspiranten gespielt haben, wie gegen uns schon, gegen St. Pauli. Ja, und im Gegensatz zu uns hat Karlsruhe kein Land gesehen gegen Pauli. Pauli hat einmal die ersten 35 Minuten angezogen, dann schon 3-0 geführt. Das Spiel dann ruhiger angehen lassen. Philipp Hofmann hat dann in der zweiten Halbzeit noch das 3-1 Ergebniskosmetik betrieben. Aber Pauli festigt den Relegationsrang mit ebenfalls 47 Punkten. Und ja, der KSC, absolut Mittelfeldsaison in dieser Saison für sie. Ja, und Pauli, ja, verstärkt die Ambitionen auf Liga 1.
Ja, wer mit Liga 1 so gar nichts zu tun hat, sind Sandhausen und Hannover. Sandhausen noch vor wenigen Wochen ja akut abstiegsbedroht, immer da um den Relegationsplatz herumgeschwommen. Sind jetzt aber mittlerweile 6 Spiele ungeschlagen, gewinnt zu Hause gegen Hannover 3-1. Souveräne Leistung der Sandhausener, die kämpferisch ein Megaspiel abgeliefert haben. Ja, Gewinn 3-1, solides Ding, und können sich jetzt auf Platz 14 vorschieben und haben erstmal nicht mehr so viel mit dem Relegationsplatz zu tun.
Kommen wir zum absoluten Topspiel der Woche. Unsere Freunde aus Nürnberg gegen den HSV. Ja, beide noch absolut im Aufstiegsrennen drin. Endstand am Ende gewinnt Nürnberg durch ein Tor von Tim Handwerker in der 88. Minute mit 2-1. Nach 1-1 Halbzeitstand Nürnberg mit diesem Last-Minute-Sieg jetzt am Hamburger SV vorbei. Auf Platz 4, 5 Punkte auf den Relegationsplatz. richtig gute Leistung von unseren Freunden. Ein hektisches Spiel gewesen, 9 gelbe Karten, sehr ereignisreich, richtig gut anzusehen, das Spiel. Ja, und Nürnberg am Ende, muss man auch sagen, wenn man sich die Spieldaten anguckt, nicht unverdient der Sieger. Und ja, freut mich persönlich sehr, dass der FCN gewinnt. Ja, deutlich lieber wäre mir der FCN in der ersten Liga als der HSV, muss man so klar sagen.
Ja, vielleicht wird das ja auch was. Wo es auf jeden Fall was wird, wo es auf jeden Fall Richtung Liga 1 geht, ist in Bremen. Die haben am Sonntag zu Hause Dresden empfangen und konnten 2-1 gewinnen und somit zurück auf Platz 1 Vorschuss, nachdem sie ja am Samstag von da noch verdrängt wurden. Lagen aber erst nach 2 Minuten direkt schon hinten. Füllkrug jedoch, ja wirklich mit Duxch da, die beiden Goalgetter, die Bremer da in Liga 1 knallen, rettet Bremen, sag ich mal, nach 16 Minuten das 1-1, in der 45. dann das 2-1. In der zweiten Halbzeit verwaltet Bremen eigentlich nur noch und lässt Dresden gar nicht mehr gefährlich werden. So spielt halt eine Spitzenmannschaft. Die haben sich ihre Kräfte in der zweiten Halbzeit eingeteilt, haben da nichts anbrennen lassen. Ja, und da hat man es auch dann, die spielen attraktivsten Fußball, da hat man es verdient aufzusteigen.
Kann man nicht anders sagen. Wer langsam sich fängt, ist die Fortuna aus Düsseldorf. 4 Punkte Abstand jetzt auf den Abstiegsrelegationsplatz. Der Thune-Effekt wirkt auf jeden Fall. Keine Niederlage bisher unter ihm. Ja, gegen unsere Gegner aus der nächsten Woche haben sie gespielt, gegen den FC Ingolstadt 3-0. Ja, in allen Belangen besser. Ingolstadt auch noch ab der 57. Minute in Unterzahl nach gelb-roter Karte für Gauss. Da für Ingolstadt gehen alle Lichter aus und Düsseldorf kann sich ein bisschen freischwimmen, muss allerdings jetzt auf Daniel Thune, den Trainer, verzichten, da der genauso wie Mike Büskens Corona hat und dementsprechend ausfällt fürs nächste Spiel. Aber Düsseldorf mit wichtigen Punkten in den letzten Wochen kann sich jetzt so ein bisschen von Abstiegsrängen mehr oder weniger fernhalten.
Ja, wer sich nicht von den Abstiegsrängen fernhalten kann oder ja eigentlich schon mit großer Wahrscheinlichkeit abgestiegen ist, ist Aue. Die haben zu Hause ja kleines Ostduell Regensburg empfangen und Regensburg ist Ostbayern.
Ja, Ostbayern. Ja,
okay. Also, ist für mich ein Ostduell.
Ist in Ordnung. Okay, dann dreht da mal ein Ostduell ja, rein.
Ist für mich ein Ostduell, keine Ahnung. Muss nicht so weit fahren, zumindest. Auf jeden Fall Aue, 17. eigentlich schon für mich sicher abgestiegen mit Ingolstadt. Gewinnt aber zu Hause gegen Regensburg, die sich ja immer mehr, sag ich mal, im Mittelfeld da festigen. Platz 10, da geht nach vorne nichts, da geht nach hinten nichts. War ein kleiner Langweiler eigentlich. Und ja, 1-0, 23. macht Owusu das 1-0 und Aue kann mal wieder 3 Punkte mitnehmen.
Und damit sind wir schon am Ende unserer Spiele. Wir haben jetzt eine Dreiergruppe, die sich oben absetzt in der Tabelle. Bremen, Darmstadt und Pauli, 48, 47 und 47 Punkte. Bevor halt die größere Lücke kommt. Vierter ist nämlich Nürnberg mit 42, Hamburg 5. 41, dann kommen wir 6. 41 und Heidenheim 7. 39. Da sind die Abstände natürlich schon ein bisschen größer. Ja, ich glaube allerdings, dadurch, dass die Situation so dynamisch oben ist, kann sich das auf jeden Fall noch ändern. Jeder von den 7 kann noch aufsteigen, definitiv. Aber ich muss sagen, ich traue es Heidenheim nicht zu und ehrlich gesagt uns auch nicht so, wie wir aktuell Fußball spielen.
Nee, sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Ich denke, das wird ein Ding da zwischen Bremen, Darmstadt und Pauli. Die werden sich um die direkten Aufstiegsplätze prügeln. Ich denke sogar, dass Nürnberg vielleicht noch eingreifen kann, weil die aktuell echt in einer guten Form sind. Und auch die großen Mannschaften, also was ist die großen Mannschaften, die Spitzenmannschaften oben auch ärgern können. Und die haben auch noch viele Spiele gegen Mannschaften von dort oben. Die spielen zum Beispiel auch noch gegen Bremen. Bremen an sich, wie gesagt, haben wir gerade angesprochen, spielt den besten Fußball. Aber ich glaube, also richtig unter Beweis stellen müssen sie das erst in den nächsten Wochen, weil die spielen auch noch so wie wir gegen 5 von 7 Mannschaften da. Und mal gucken, ob die vielleicht da nochmal rausrutschen. Ich denke zwar nicht, aber Spannung ist auf jeden Fall geboten in Liga 2. Unten wird es eine Schlacht um den Relegationsplatz einfach, da sind Aue und Ingolstein mal gnadenlos weg. Ist halt Fakt, da werden sich jetzt Sandhausen, Rostock und Dresden, sag ich mal, sich drum prügeln, wer in die Relegation muss. Düsseldorf hat sich, glaube ich, rausgekämpft mittlerweile. Die spielen gerade wirklich gut und punkten wieder. Ja, spannende zweite Liga. Ich bin begeistert.
Ich bin auch völlig begeistert. Ja, darf gern so weitergehen. Vielleicht ja auch mal mit einer spannenderen ersten Liga in den nächsten Jahren. Auch wenn ich sagen muss, dass ich uns halt da leider nicht sehe. Ich sehe uns nächstes Jahr Auswärtsfahren. Das Ding ist, man kann ja schon ungefähr so absehen, wo dann nächstes Jahr die Auswärtsfahrten hingehen. Magdeburg wird hochgehen. Das heißt, Magdeburg, nicht ungroß die Wahrscheinlichkeit, dass er nächstes Jahr unser Gegner ist. Genauso wie Lautern, auch auswärts. Die sind auch dabei aufzusteigen. Schöne Duelle wieder. Also. Ja, das stimmt. Also, ja, trotzdem hätte ich lieber Duelle gegen Erstligamannschaften, ich sag wie es ist. Auch wenn natürlich die kleinen Stadien der zweiten Liga immer sehr schön sind. Also Karlsruhe, okay, es wäre schön, wenn nicht das halbe Stadion eine Baustelle wäre, genauso wie in Darmstadt, wo wir auch noch hinfahren werden. Ja,
es wäre mal wieder schön, ein Derby oder so zu haben oder mal wieder, weil nicht ja, gegen Köln ja. zu spielen, gegen. Ja, es ist.
Gladbach kriegen wir auch in Liga 2 nächstes Jahr. Ich sag dir das.
Auch die Stuttgarter. Also,
Ja, oh Gott, Stuttgart. Ja.
Ja, müssen wir aufpassen, dass da nicht so viele Trainer gefeuert werden. Hinterher sitzt bei uns Adi Hütter auf der Bank oder so.
Wenn Adi Hütter bei uns auf der Bank sitzt, ne, dann geht alles den Bach hier runter. Ich möchte nicht, dass der Trainer wird, wirklich nicht. Auf gar keinen Fall. Dann doch lieber ein Daniel Farke oder ähnliches. Wär mir doch dann deutlich lieber. Ja, als letztes Thema heute haben wir noch natürlich, wie schon in der Überschrift angekündigt, Gazprom nicht mehr auf unseren Trikots. Wir haben es letztes Mal angesprochen, wir haben aufgenommen, bevor das feststand, als der Podcast rauskam, stand es aber schon fest, Gazprom nicht mehr Sponsor von Schalke. Ja, richtig, mehr kann man dazu nicht sagen. War nicht mehr haltbar. Viva West, ein total sympathischer Immobilienkonzern, ist jetzt als nächstes ja, unser Trikotsponsor. Ja, zahlt ungefähr die Hälfte von Gazprom. Also
was ein schon ultra so guter Deal ist, aber trotzdem, ne? Das ist ein lokales Unternehmen.
Trotzdem gehen uns 4,5
klar,
Millionen.
Klar, natürlich, für, ne? natürlich. Aber ich meine, in Liga 2 sind wir trotzdem wahrscheinlich die mit am meisten durch Sponsoren Gelder kriegen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Wiesenhof bei Bremen blecht oder so, aber das ist schon ein guter Deal, den man da gemacht hat. Ja, lokales Unternehmen. Keine Ahnung, also da muss man sagen, Hauptsache es gibt halt Geld, ne? Weil sonst sieht das ganz düster aus für uns.
Ja, definitiv. Das nochmal zu unserem Sponsoring. Ich kriege gerade auch eine Push-Nachricht von Schalke, dass wir in Kürze eine neue Anleihe mal wieder haben.
Schon wieder.
Von einem Volumen bis zu 34,1 Millionen.
Investieren,
genau.
Alles für den Verein.
Alles für den Verein, wirklich. Mehr kann man dazu nicht sagen. Kommen wir jetzt aber, haben schon wieder lange gequatscht, viel aber auch zu besprechen gehabt. Kommen wir zu unserem nächsten Spiel. Ja, auswärts gegen Platz 18. Ingolstadt. 15 Punkte haben die bisher. Die sind mausetot. 11 Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz. Eigentlich sollte das doch was werden, oder Felix?
Ja, eigentlich, ne? Also, eigentlich. Ich sag's, wie es ist. Mit dieser Leistung spielen wir genauso, also ich glaube ja nicht, dass wir genauso spielen, ich würde mich so erschrecken, wenn wir genauso spielen würden, wie jetzt am Wochenende mit derselben taktischen Einstellung, keine Ahnung. Wenn wir genauso spielen, sage ich, könnte ich sogar, glaube ich, verlieren wir das Ding sogar, aber da ich denke, dass es vielleicht einen kleinen Trainereffekt gibt, aber die Mannschaft noch immer komplett gebrochen ist, gehe ich mit einem Unentschieden, wir spielen 1-1 und ich habe jetzt schon jegliche Hoffnung auf den Aufstieg verloren. Also da kann man,
ja, ich
da würde
ich
jetzt auch nicht sagen, dass wir dadurch irgendwie endgültig abgeschossen werden. Für mich sind wir schon endgültig raus, leistungstechnisch, weil es ist halt einfach, ich würde wieder dran glauben, wenn wir Ingolstadt jetzt 4-5-0 wegputzen, überzeugenden Fußball spielen und aber das ist so unwahrscheinlich. Also habe ich noch nie gesehen, dass das bei Schalke funktioniert hat. Also ein Trainereffekt bei Schalke, selten. Ist selten.
Mike Büskens gegen Cottbus.
Aber Mike Büskens sitzt ja nicht auf der Bank.
Ja, vielleicht schon. Vielleicht ist der da
ja, am
Sonntag
der Die sollen sich einfach selber einwechseln. Mike Büskens geht also da rein und dann läuft der Laden. Ich sage dir.
Ja. Wahrscheinlich wäre das besser. Ja, ich glaube auch nicht an Aufstieg. Ich glaube auch nicht, dass es eine Trendwende ist. Aber ich glaube trotzdem, dass wir gegen so mausetote Ingolstädter uns irgendwie zu einem 2:0 Auswärtssieg gaunern. Also ich glaube, dass das auch ein ganz schlechtes Fußballspiel wird. Aber ich glaube, Terodde schlägt wieder zweimal zu. Und dann reicht das gegen eine Drittligamannschaft, wie Ingolstadt sie nun mal ist, tatsächlich zu 3 Punkten. Und ich glaube dann, die richtig wichtigen Spiele werden dann Hannover und Dresden erstmal, wenn wir vielleicht noch mit 6 Punkten in die Länderspielpause gehen könnten, wäre das vielleicht nochmal, könnte Mike Büskens vielleicht nochmal dran arbeiten in der Länderspielpause, weil viele Nationalspiele haben wir ja nicht, nochmal neue Sachen probieren.
Ja.
Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, aber ganz ehrlich, gegen Ingolstadt erwarte ich einen Sieg, aber ja, viel Hoffnung für den Rest der Saison habe ich tatsächlich leider auch nicht mehr. Nun gut, nächste Woche Ingolstadt. Ja, wir werden nicht auswärts fahren, weil es ist Ingolstadt und ja, wir sind ja nicht Krösus. So wahnsinnig viel Geld haben wir nicht, um da wieder mit dem Zug durch die Republik zu fahren, vor allem nicht nach Ingolstadt. Ja, dementsprechend werden wir uns wieder vor dem Fernseher einfinden und uns das angucken am Sonntagmittag. Ja, wir wünschen euch eine schöne Woche, hoffen, ihr tut das uns gleich und schaut euch das Spektakel auch an gegen den Tabellen 18. ja, drückt der Mannschaft die Daumen und
mehr Leidensgenossen.
Könnt uns ja schreiben. Ich werde unter die Folge wieder eine Umfrage packen, ob ihr glaubt, dass wir noch eine Chance haben, Aufstieg, oder ob das vorbei ist. Und als ob wir nächstes Jahr wieder weiter in der zweiten Liga spielen. Stimmt gerne ab. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder beim Podcast Schalke, die Nordkurve und ich. Bis dahin, bleibt gut, bleibt stabil, bleibt sportlich und Glück auf und ciao, ciao.
Glück auf, tschüss.